Keine einfache Kost, dieses Buch. Ein Buch, geschrieben für alle, die sich über die schwindende Zahl der Kirchgänger wundern, über die immer größere Menge der Kirchaustritte, über die immer leerer werdenden Kirchen vielleicht auch mehr wissen wollen. Das autobiografische Werk von Dr. Michael Rasche liest sich wie eine Offenbarung, zeigt doch die verlogenen und bestechlichen Machtstrukturen sowie die Doppelmoral des Klerus auf. Das nicht hinsehen wollen bei offenkundigen Missbrauchsfällen. Die Empathielosigkeit gegenüber den Opfern. Und dabei wirft der ehemalige Priester nicht mit Dreck. Seinem Buch gab Dr. Michael Rasche den Titel Bekenntnisse. Auflösung eines katholischen Lebens, und es ist sehr persönlich und reflektierend. Der ehemalige katholische Priester und Philosophieprofessor schildert seinen Weg in die Kirche, den Alltag als Geistlicher und den schrittweise aber konsequenten Ausstieg. Michael Rasche war unter anderem als Seelsorger tätig. Er hat Sterbende begleitet und Kinder getauft, und an der Universität hat er über die Kirche geforscht, gelesen und auch nachgedacht. Er wollte die Kirche tiefer verstehen, ihre Lehre, ihre Strukturen, ihre Menschen, ihre Krise. Doch je mehr er verstand, desto mehr löste sich das auf, woran er geglaubt hatte. Michael Rasche entschied sich schließlich, dieses katholische Leben hinter sich zu lassen und zu heiraten. In unserem Podcast-Gespräch tauchen wir zu seinem Leben und Buch in seine katholische Geschichte ein. Eine kurze Entdeckungsreise auch zum Inneren der Kirche. Ich wünsche Ihnen Kurzweil bei diesem Gespräch. Herzlichst, Ihre Claudia Lutschewitz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen.
Ich habe mich auf dich gefreut und auch aufs Thema, Michael, weil es für mich so ein bisschen, ich sagte es dir ja im Vorgespräch, ich bin Agnostikerin und für mich ist die Kirche immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Punkt, wo ich sehr schnell bei mir ins Hinterfragen eben komme, in dieses kritische Hinterfragen. Jetzt bist du auch noch Philosoph, deswegen macht es mir sehr viel Freude, mit dir darüber zu sprechen, über deine Geschichte. Wenn du jetzt keine erste Frage an mich hast oder Wunsch oder was auch immer, Gedanken, dann würde ich mit meiner ersten Frage in medias res gehen. Ansonsten darfst gerne du, Michael.
Leg los, alles ergibt sich.
Alles ergibt sich. Michael, wenn du an den jungen Michael Rasche denkst, und dich mal so zurückversetzt in deine, sagen wir mal, 20er Jahre vielleicht, als du dann dich entschlossen hast, Theologie auch zu studieren. Was war es damals, das für dich die Kirche als den Ort deiner Zukunft so gemacht hat? Was hat dich fasziniert damals?
Ja, erst einmal, ich war ja noch jünger. Ich war ja nicht in meinen frischen 20ern. Ich war ja sogar in meinen frischen Endzehnern, wenn man so will. Also ich mit 19 Jahren Abitur gemacht und danach dann auch mit 19 noch das Studium begonnen. Insofern geht das Ganze etwas früher. Und die Entscheidung reicht ja noch weiter zurück. Das ist wahrscheinlich auch dasjenige, was dass die Kirche für einen selbst irgendwie oder für mich damals auch so auch schön und faszinierend gemacht hat. Das war einfach auch das Leben in der Kirche. Also das Leben in einer Kirchengemeinde, sich dort aktiv einbringen zu können. Und in dieser Kirchengemeinde so etwas wie Heimat und Familie zu erfahren. Also ist nicht so, dass ich Bedarf an Familie hatte, weil ich sonst keine hatte. Aber wir als Familie waren eben auch eingebunden in sozusagen eine größere Familie, eben die Kirchengemeinde. Und das gab eben, es machte einfach Spaß, dort mit anderen Menschen zusammen etwas Gemeinsames zu machen, etwas zusammen zu erleben, sei es jetzt Gottesdienste, aber auch normale Fahrten und alles Mögliche. Und das hat ja auch mein ganzes Leben eigentlich von Geburt an geprägt. Es war jetzt nicht so wie bei einer Sekte, dass man jede Sekunde nur an Kirche denkt, aber es floss natürlich so die ganze Zeit irgendwie so mit im Leben und vermittelte eben auch ein Gefühl von Familie und von Geborgenheit. Und daraus ist dann irgendwann auch der Wunsch entstanden, Priester zu werden und zu sagen, okay, dieses auch auf schöne Leben in dieser Kirchengemeinde will ich auf diese Art und Weise auch zu meinem Beruf machen und fortsetzen. Und daraus wuchs dann im Laufe der Jahre, ich sag mal, sicherlich auch so ab, ich weiß nicht, 15, 16, 17 Jahren dann auch der Wunsch, Priester zu werden. Genau, mit 19 begann dann auch das Studium und mit 27 wurde ich dann eben auch zum Priester geweiht.
Ich höre bei dir so ein bisschen raus, Michael, dass es dann natürlich einmal die Kirche an sich war, also die Institution, aber dass es schon auch der Mensch war, der dich fasziniert hat, wenn du so von Gemeinschaft sprichst. Und
ja, es waren viele Menschen, es waren natürlich viele, erst einmal viele andere Familien auch, also dass man mit anderen Familien viel unterwegs war, dementsprechend auch mit anderen Kindern im gleichen Alter, mit denen man da einfach tolle Sachen erleben konnte. Aber es waren auch tolle und gute Priester, die wir in unserer Gemeinde damals hatten. Also nicht jeder von denen, also einige waren jetzt auch nicht ganz so gut, aber es waren überwiegend doch gute Priester, auch teilweise sehr glaubwürdige Menschen, die wirklich aus voller Überzeugung da auch ihre Botschaft weitergegeben haben und die einfach auch ein positives Bild von diesem Beruf rübergebracht haben. Ne? So, das ist dann eben auch für mich, der ich dem auch da sehr oft mit diesen Menschen zu tun hatte, eben auch erstrebenswert wurde, sowas auch zu machen.
Du schreibst auch ein Buch, dass es dir nicht genügte, das Christentum zu leben, sondern du wolltest es auch verstehen. Und so habe ich dich dann auch im Buch verstanden, dass du über dieses Verstehen gestolpert bist. Also, dass dieses Verstehen dazu geführt hat, dass du, ja, nachher ausgestiegen bist. Du nennst es, glaube ich, Abgang und Ausstieg. Also nicht, dass es eine Kapitulation oder sowas für dich gar nicht, sondern es ist eher mehr ein Weggehen von. Und wann hast du so gemerkt auf einmal, dass dieses Verstehen für dich ein Weg war oder eine Situation war, wo du auf einmal aufgrund des Verstehens wegkamst von dem, was du vorher so geschätzt hast, was dir so wichtig war, was dir auch richtig erschien?
Ja, also es begann eigentlich im Studium, in der Ausbildung, wenn man so will. Man kommt ja aus der Kirchengemeinde raus und wohnt dann eben im Priesterseminar, hat nochmal ein ganz anderes Lebensumfeld natürlich auch, studiert an der Universität. Und es wird allgemein, heißt es auch immer, man verliert den Kinderglauben. Und es geht darum, dass man den Glauben sozusagen dann auch reifer machen kann, so wird es eben auch formuliert. Das heißt natürlich eben auch, dass man natürlich auch von gewissen Idealen, will ich jetzt nicht sagen, aber doch von einer etwas unreflektierteren Art des Glaubens verabschiedet. Also dass man sozusagen auch mal im Studium noch mal sehr intensiv darauf schaut, okay, auf welchen Fundamenten steht das eigentlich, was da in der Kirchengemeinde passierte oder was die Kirche lehrt oder was die Kirche ist. So. Und ich habe mich im Laufe meines Studiums sehr dafür interessiert, vor allen Dingen auch darüber, wie ist diese Lehre eigentlich entstanden? Ne? Wie kam die Kirche eigentlich zu dem, was sie sagt und was sie darstellt? Und dann bemerkt man natürlich gewisse Unterschiede zu dem, was die Kirche auch in der Realität wirklich ist. Und damit dann weniger die Realität in der Kirchengemeinde. Die konnte ja auch weiterhin mal gut, mal schlecht sein. Bei mir war sie ganz gut, anderswo dann auch vielleicht nicht so gut. Sondern vor allen Dingen auch die Realität im Priesterseminar. Aber auch die Realität in Rom. Ich habe eine Weile meines Studiums an der Päpstlichen Universität, an der Gregoriana in Rom studiert. Und die bessere Kenntnis der Zentrale der Kirche hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich ein besseres Bild von der Kirche bekommen habe. Und insofern sind, sage ich mal, so die ersten Risse, die dann später natürlich immer wieder gravierender wurden, bereits gelegt worden vor der Priesterweihe im Rahmen der Ausbildung, wo man einfach die Kirche nochmal anders und vielleicht auch tiefer kennenlernt.
Was sind denn das für Risse? Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Es sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Erstmal sehr praktische Dinge. Ich glaube, so das erste große Erlebnis, glaube ich, wo es bei mir einschlug, war, ich glaube, schon ein halbes oder dreiviertel Jahr nach Beginn meines Studiums als Seminaristen entlassen wurden im Priesterseminar. Der Grund war, dass zwei von diesen Seminaristen andere Seminaristen sexuell genötigt haben, muss man sagen. So, und das war schon ein Schlag ins Kontor. Deshalb, weil ich mir einfach vorher gar nicht vorstellen konnte, dass sowas möglich war. Also ich wusste, jeder Priester oder ein Priester ist kein perfekter Mensch, das wusste ich auch vorher. Ne, so. Aber ich hätte schon geglaubt, dass ein Priester zumindest sich darum bemüht, ein guter Mensch zu sein. So, und was ich da eben sah, war über viele Jahre lang, dass dieses Bemühen anscheinend in einer doch sehr gravierenden Angelegenheit überhaupt nicht vorhanden war. So, in einer wirklich sehr gravierenden Angelegenheit. Es ging wieder um sexuelle Nötigung. Und das hat schon, glaube ich, auf Dauer auch etwas in mir kaputt gemacht. Und das wurde nochmal auch verstärkt, natürlich auch nochmal jetzt gerade auch in den Erlebnissen oder in bestimmten Begebenheiten auch in Rom, wo diese Erlebnisse jetzt nicht nur von Seminaristen wahrnehmbar waren, sondern eben auch von ausgebildeten Priestern, aber auch von Bischöfen und selbst Kardinälen. So, und das ist natürlich auch der Punkt, wo man, wenn man sieht, dass diese Dinge auch in der höchsten Ebene vorkommen, dann kann man die vielleicht irgendwie für eine Weile auch mal wegschalten, aber auf Dauer eben nicht. Und das da arbeitet natürlich über viele Jahre weiter, auch wenn diese Dinge immer wieder auch bestätigt werden. Und es gab dann natürlich im Laufe der Jahre auch schöne Dinge in der Kirche, die einen motiviert haben. Aber, und das ist eben auch ein Prozess, der natürlich dann im Laufe der Jahre immer stärker wurde, dass man, ja, wie soll ich es formulieren, also man sieht natürlich auch die Missstände, man sieht, dass etwas schlecht ist. Man hat auch Ideen, wie man das vielleicht beheben könnte, wie man die allgemeine Krise vielleicht mal wieder durch bestimmte Reformen beheben könnte. Aber man trifft auf eine Mauer, so, an der man immer wieder scheitert und an der ich auch mal wieder gescheitert bin. Ne? Wo man einfach merkt, bis hierhin und nicht weiter, du hast ein beschränktes Umfeld, in dem kannst du dich relativ frei bewegen. Aber wenn es an die Wurzel der Probleme geht oder an bestimmte Dinge, die in der Kirche allgemein schlecht laufen, triffst du auf eine Mauer, da wird sich nichts bewegen. Und sich ein Leben lang an so einer Mauer abzuarbeiten, macht ihm auch nicht viel Freude.
Das kann ich nachvollziehen. Du hast mal ein Interview gegeben mit einem Herrn, wo du davon gesprochen hast, dass du im Buch so eine Art Detektivgeschichte beschreibst. Das fand ich sehr nett. Du schreibst also so wie Sherlock Holmes, so habe ich dich dann auf einmal gesehen, als ein Mann, der entdeckt und auch freilegt, oh, die Kirche, das ist was mir zwar früher sehr entsprochen hat, was ich sehr positiv wahrnehme, aber es gibt einige Punkte, du hast es gerade selber angesprochen, Umgang mit Sexualität, mit Homosexualität, das Bild der Frau, ne? Missbrauch.
Ja, ja.
Also mit Kindern oder sowas, wo du auch gesagt hast, daran bist du, das sind diese Mauern, die habe ich jetzt bei dir so rausgehört, die Mauern, gegen die du gestoßen bist, weil da nichts aufgebrochen ist.
Ja, die Mauern, genau, nicht die Sachen selber, sondern eben die Mauer war dasjenige, dass da gar keine Veränderungsbereitschaft vorhanden war, an der Wurzel dieses Problems was zu tun. Und das war sicherlich auch so ein bisschen auch die Entdeckungs- und die Wühlarbeit. Also die Wühlarbeit bestand in erster Linie erstmal darin zu gucken, okay, ist mal die Kirche, wie sie heute vorhanden ist, beruht auf einer bestimmten Lehre. Ne? So, die eben sagt, okay, was sind wir als Kirche, was für ein Menschenbild haben wir, was für ein Gottesbild haben wir. So.
Ja.
Und da war meine sicherlich auch jahrelange Wühlarbeit an der Universität zu schauen, okay, wie ist denn eigentlich dieses ganze Ding entstanden? So, ne? Wie gewann die Kirche eigentlich ihr Bild von sich und von Gott? Ne? So. Und da gibt es sicherlich auch nochmal viele Dinge, die eben nicht so sind, wie die Kirche es darstellt im Ablauf, sondern eben auch sehr viel zeitgenössischere Dinge und Zufälle und nicht immer nur der Heilige Geist. So, und wenn man dann eben entdeckt, dass, sagen wir mal, diese Dinge, die da auch an Schlechtem und Schlimmen passieren, von kleineren dummen Sachen bis hin zu diesen Missbrauchsgeschichten, die ja sicherlich das Gravierendste sind, dass all diese schlimmen Dinge ein Resultat und eine logische Konsequenz dieser Kirche sind, wie sie sich selber sieht, dann ist das eben etwas, das sehr hart ist und wo man eben auch spürt, okay, wenn die Kirche diese Dinge wirklich auf Dauer abstellen will, dann muss sie sich in einer Art und Weise verändern, was sie eigentlich nicht kann. Ne? So, weil sie sich selber dann einer derartigen Art und Weise selbst in Frage stellen müsste, was ich ihr nicht zutraue und was sie auch noch nie getan hat.
Ja, oder sich neu erfinden, das höre ich bei dir.
Oder sich neu erfinden, ja. Aber neu erfinden ist eben schwierig, wenn man von sich selber glaubt, dass man unfehlbar ist. Dann ergibt sich keine Notwendigkeit, sich zu erfinden, weil man nie einen Fehler gemacht hat, den man korrigieren müsste.
Wie sieht die Kirche sich denn? Das hast du jetzt gerade angesprochen, weil du sagst ja einmal, das ist nicht das Verhalten der Kirche, sondern es ist die Lehre, an der du so ein bisschen...
Ja, es ist natürlich das Verhalten, das natürlich sehr konkret ist, dass einen auch selber ja über den Weg läuft, in konkreten Leben. Ne, so, sei es, dass man auf bestimmte Bischöfe, Kardinäle, Amtsträger trifft, die eben eine bestimmte Meinung, ein bestimmtes Kirchenbild haben. Konkret natürlich auch in Missbrauchsopfern im Extremfall, aber auch in vielen anderen Menschen, die einfach an der Kirche verzweifeln. Ne? So, insofern schon das Leben. Aber eben in der Verbindung, dass eben diese Dinge, die einem da konkret über den Weg laufen, eben das Resultat einer bestimmten Struktur sind. einer bestimmten Lehre sind. Ne? So, und das Harte ist eben, dass ich diese konkreten Dinge auf Dauer nur abstellen kann, dass sie nicht immer wieder neu entstehen, wenn ich an diese Struktur gehe. Und das Schlechte oder das Blockierende an dieser Struktur ist vor allen Dingen, muss man einfach sagen, ein bestimmtes Amtsverständnis. So, das heißt, die Kirche ist strukturell gesehen, muss man einfach brutal sagen, das Priesteramt. In Erweiterung mit dem Bischofsamt. Es geht um die Priester- oder Bischofsweihe. Alles andere spielt in der Kirche eigentlich keine große Rolle. Also wenn man sich jetzt systemtheoretische Kirche ansehen würde, haben alle Nichtpriester in der Kirche nur die Aufgabe, für den Priesternachwuchs zu sorgen. So, alles andere ist strukturell gesehen immanent im kirchlichen Amt. So, dieses Amt ist in einer derartigen Art und Weise überhöht, dass es eben auch gar nicht Fehler machen kann. Ne? So auch moralische Fehler nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Priester ein schweres Vergehen begeht, wie zum Beispiel jetzt auch ein Kind sexuell zu missbrauchen, dann, so heißt es, Originalzitat von Josef Ratzinger, dann war das eben eine Privataktion von diesem Mann, aber nicht in seiner Funktion als Priester, weil er als Priester eben nicht fehlen kann, keinen Fehler machen kann. So. Und das führt notwendigerweise zu einer Doppelmoral, die überhaupt nicht gut sein kann. So, ne, weil ich mich ja der eigenen Problematik gar nicht stelle, dass dieses Amt eben auch Fehler machen kann und dass es eben auch nicht gut ist, wenn ich eine derartig unangreifbare Priesterkaste habe, die da bestimmte Dinge ausleben kann, dafür aber auch nicht zur Rechenschaft gezogen wird, weil ich damit dann die Kirche als Ganze ja gefährden würde, die eben im Wesentlichen dieses Amt ist. Und das ist eben eine Kombination, die jetzt nicht nur schlecht ist, weil es einfach theologisch irgendwie unschön wäre, sondern die einfach Opfer erzeugt.
Ja, es ist auch so eine Art Machtmissbrauch. So
es ist Machtmissbrauch, natürlich. Es ist Machtmissbrauch in ganz extremer Weise. Es ist Machtmissbrauch, der schon darin deutlich wird, wenn die obere Ebene, also ich erinnere mich an ein Personalgespräch, also ein Bekannter erzählte es, ich war selber nicht dabei, ein Personalgespräch bei einem Bischof, ein Priester bei seinem Bischof, und der Bischof verkündete ihm eine Entscheidung, die dem Priester nicht passte. Es ging um eine ganz normale Geschichte, aber um einen Dienstort. Ne? So, und es wurde dann diskutiert und der Bischof sagte dann am Schluss, Ende der Diskussion, nehmen Sie es hin als Entscheidung des Heiligen Geistes. Und das ist ja schon das Grundproblem, dass sozusagen die obere Ebene gegenüber der unteren argumentiert, wir haben den Heiligen Geist und können dir sozusagen jede Entscheidung auch als Entscheidung des Heiligen Geistes verkaufen. So, und dadurch entstehen natürlich dann Dinge auf Dauer, Dinge, die einfach eine sehr üble Mischung bereiten.
Ja. Ja, du kriegst so ein Generalerlaubnis, so höre ich das jetzt gerade raus. Egal, was wir machen in der Kirche, wir sind ja die durch den Heiligen Geist befugt sind, das zu tun. Und egal, was wir tun, ob das jetzt eine Straftat ist, egal wie kriminell sie ist, wir sind entschuldigt.
Wir sind entschuldigt und es ist einfach, es ist schwer zu begreifen. Das ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen schizophren. Also ich erinnere mich an eine Szene zum Beispiel, also ich schilderte ja schon das Doppelleben, sagen wir mal, bei vielen Amtsträgern auch im Vatikan nicht spurlos vorbeigeht. Und es gab dort vor, es ist auch schon 15 bis 20 Jahre her, glaube ich, eine Recherche, eine eine Fernsehrecherche eines italienischen Fernsehsenders im, ich sag mal, schwulen Milieu im Vatikan. So, und ein Reporter, verdeckt mit Kamera, filmte da einen spannenden Abend mit. Irgendwie 3-4 Priester, 3-4 aus der schwulen Szene dort vom Bahnhof, sag ich mal, und eben 1-2 andere Bekannte, unter anderem eben diese Reporter. So an diesem Abend ging es zwischen den betroffenen Personen alle sexuell relativ munter hin und her. Ne? So, und dann, die zogen sich alle irgendwie an eine Wohnung zurück, so, und schliefen dann auch irgendwann. Und am nächsten Morgen wird der Reporter wach und sieht einen der Priester am Wohnzimmertisch stehen, wie er die Messe, das Abendmahl feiert. Also mit Brot und Wein am Wohnzimmertisch die Messe feiert. So. Mhm. Und angesichts der Erlebnisse des Abends vorher, der doch recht bunten Erlebnisse, fragte der Reporter dann nach dieser Messe den Priester, hör mal, hilf mir mal ein bisschen weiter, ich krieg das gerade nicht zusammen. Also was wir gestern hier gemacht haben, war ja nun nicht das, was man einem Priester normalerweise zutrauen würde. Und jetzt feierst du hier die Messe, hilf mir irgendwie, ich krieg das Ganze jetzt nicht zusammen. Und der Priester sagte, das gestern in der letzten Nacht, das war nur mein Körper, aber das hier in der Messe auf dem Tisch hier, das bin jetzt wirklich ich. So, es ist eigentlich schizophren, weil man diese Dinge ja eigentlich nicht trennen kann. So, aber viele Amtsträger schaffen das ja anscheinend, diese Dinge zu trennen, indem sie eben sagen, okay, es gibt diese körperlichen Bedürfnisse wie, keine Ahnung was, Trinken, Essen, Sex, ne? So, und davon getrennt ist unsere wahre Natur, unser wahres Ich, und das kann davon gar nicht befleckt werden, von diesen Dingen. Daraus entsteht eben auch natürlich eine gewisse Haltung, dass diese Dinge an mich irgendwie gar nicht rankommen. Ich kann diese Dinge weiterhin tun, ne? So, und sie kommen eigentlich gar nicht an mich heran, und das System der Kirche bleibt in dem Sinne dann auch unbefleckt und heilig.
Um das jetzt mal auf einen anderen Level zu bringen, das eine ist natürlich, wenn ein Priester sowas tut und dann auch sagt, das eine ist der Körper, das andere ist der Geist, wirkt bei mir auch ein bisschen nach oder schwingt bei mir nach bei den Gläubigen selbst, die sonntags in die Kirche gehen und kommen aus der Kirche raus und lästern dann über ihren Nachbarn oder weiß der Geier was. Es ist natürlich jetzt eine andere Liga, ist mir schon auch bewusst. Aber es ist im Grunde genommen ähnlich, dass man in die Kirche geht und dann betet und ja, preist Gott, kommt raus und ist dann gegen seinen Nächsten.
Ja, natürlich, natürlich ist das so. Ne? Natürlich ist mal, das Problem ist natürlich auch, sind mal jetzt auch, das ist natürlich jetzt auch kein spezifisch katholisches Problem, dass es immer eine gewisse, oder dass jeder ja irgendwo auch ein bisschen eine Doppelmoral hat.
Ja.
Also wir haben ja alle Ideale, jeder von uns. So, und ich glaube, es gelingt keinem von uns, diesen Idealen völlig gerecht zu werden. Und da ist natürlich dann auch die große Frage, okay, das gilt bei Kleinigkeiten, aber bei großen Geschichten muss man nochmal neu drauf schauen. So, das gilt auch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie, ich möchte eigentlich ein guter Mensch sein, aber ich, keine Ahnung was, bringe meinen Nachbarn um, weil ich seinen Fernseher klauen will. Ne? So, dann ist natürlich schon der Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, das ist nicht nur ein kleines moralisches Problem, sondern da solltest du schon mal genauer drauf gucken, warum du deinen Idealen da nicht gerecht geworden bist. So, es ist dann aber natürlich bei der Kirche und bei vielen Amtsträgern natürlich nochmal die Situation nochmal eine andere, weil es da nicht nur um, ich sag mal jetzt auch, die wirklich gelebte Moral von einem selbst geht, sondern auch um diejenige, die ich anderen vorschreibe. Der Amtsträger da oben verkündet ja auch den anderen, wie sie zu leben haben. So, und die Kirche hat ja auch sehr genaue Vorstellungen davon, wie die anderen zu leben haben. Und dann fällt es natürlich nochmal schärfer auf einen selbst zurück, wenn ich dem selbst nicht gerecht werde. Ne? So, also wie kann zum Beispiel jetzt ein Priester, der zum Beispiel jetzt, ich sag mal jetzt auch in bestimmten Beziehungen lebt, die er offiziell gar nicht leben darf, oder im Extremfall sogar Kindesmissbrauch, ich sag mal jetzt in dem Bereich tätig gewesen ist, wie kann der etwas erzählen von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit? Ja, oder wie kann der nach solchen Missbrauchsgeschichten trotzdem jahrzehntelang da oben stehen und etwas vom Wert des menschlichen Lebens erzählen? So, das ist natürlich dann der Punkt, wo es nicht nur um die persönliche Lebensführung geht, sondern auch darum, welchen Anspruch habe, vertrete ich nach außen. Und der Anspruch, den die Kirche auch nach außen vertritt, ist natürlich sehr hoch und wird natürlich in keinster Weise dem gerecht, was die Kirche nach innen lebt.
Deswegen schreibst du, so habe ich dich zumindest verstanden, in deinem Buch auch, dass die Kirche nicht nur eine Institution ist, sondern eine Organisation mit einer ganz eigenen Logik. Was mich aber zu der Frage dann führt, Michael, glaubst du, dass der Mensch die Kirche formt? Oder glaubst du, die Kirche formt letztlich den Menschen und der wiederum muss in ihr dann Verantwortung übernehmen?
Ja, das ist natürlich die Frage, so ein bisschen wie mit der Henne und dem Ei. Was war denn jetzt zuerst? So, es ist ja, also die Kirche ist eine Organisation, eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Menschen. Wir sehen natürlich, dass, ich sag mal, in jeder Familie, in jedem Unternehmen es immer eine bestimmte Art von eigener Logik gibt. So eine eigene Kultur, eine Unternehmenskultur, eine familiäre Kultur, so, die eine eigene Logik erzeugt. Ne? So, dass bestimmte Regeln gelten da und die werden erstmal von allen respektiert. Die ändern sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen, aber erst einmal gilt auch eine bestimmte Art von Binnenlogik, nach der sich alle fügen und einfügen und auch gut zusammenleben, mehr oder weniger gut zusammenleben können. Ne? So, und das Problem ist natürlich auch, dass diese Dinge sich weiterentwickeln und aber natürlich auch unschöne Dinge erzeugen können. Und dann ist immer die Frage, das gilt für jede Familie, das gilt für jedes Unternehmen, gilt aber auch für die Kirche, bin ich in der Lage, diese unschönen Dinge abzustellen? So, und das ist eben genau da, ist eben das Manko in der Kirche, dass sie diese Dinge nicht abstellen kann. Wenn du jetzt fragst, zum Beispiel, okay, formt die Kirche jetzt die Menschen oder die Menschen die Kirche? Natürlich beides. Ja, bei der Frage der Formung geht es natürlich auch darum, wer kommt in der Kirche eigentlich nach oben? Also wer kommt an die entscheidenden Positionen? Und da ist es eben so, dass natürlich nur diejenigen nach oben kommen, also Bischof werden beispielsweise, die über eine entsprechende Formung verfügen. Das heißt, es gibt im Vatikan eine Liste von bestimmten Kriterien, von Punkten, die jemand erfüllt haben muss, damit er überhaupt Bischof werden kann. Und diese Kriterien sind natürlich Dinge wie Treue gegenüber der traditionellen Lehre, aber auch Treue bisher oft geäußerter Gehorsam gegenüber dem Papst, auch ein Festhalten an der aktuellen Sexuallehre der Kirche. All diese Dinge sind in der Liste drin. Und damit ist natürlich relativ klar, wer nach oben kommt, verfügt über ein bestimmtes Kirchenbild, das bereits sehr fest und sehr vorhanden ist und damit auch nicht weiter verändert werden soll.
Aber dennoch sind ja die Päpste auch unterschiedlich. Also wieder
sie sind Charakter. Natürlich unterschiedlich, ja. Und natürlich übt, ich sag mal jetzt auch, ist ein Franziskus ein anderer Typ als Benedikt oder Leo, wenn die letzten Päpste alleine mal nehmen, und geben auch ihrem Amt ein anderes Gesicht und eine andere Prägung, gar keine Frage. Und trotzdem bewegen sich diese Menschen natürlich in einem sehr, sehr eingeschränkten Rahmen. Und genau um diesen Rahmen geht es aber, ne? Und dass diese Grenzen dennoch zu eng sind, dass sich bestimmte Dinge in der Kirche verändern können.
Dann hat doch das Wort Berufung eine ganz eigene Einfärbung. Oder wie gehst du jetzt mit dem Wort Berufung um nach deinem Ausstieg jetzt aus der Kirche und vorher, wie du dich auch dazugehörig berufen gefühlt hast und wie du jetzt, als du ausgestiegen bist, wie du jetzt damit umgehst? Oder was macht das Wort Berufung mit dir?
Ja, es ist natürlich schwierig. Also erst einmal, womit ich mich immer schwer getan habe, man versteht ja allgemein unter Berufung, oder hat man das Bild im Kopf, da ist jetzt ein Mensch, der spricht mit Gott, und Gott sagt ihm, werde Priester, und dann wird er Priester, das nennt man Berufung. So läuft es natürlich nicht. Insofern ist das natürlich auch ein Prozess, wo man natürlich auch irgendwie, ich aufgrund meiner eigenen Biografie natürlich jetzt auch nicht mit Gott gesprochen habe wie mit einem anderen Menschen, sondern eben auch gemerkt habe, okay, durchaus die Beziehung zu Gott, aber auch das Leben in der Kirche war für mich Motivation, diesen Weg zu gehen. Und das kann man als Berufung verstehen. So, was sich natürlich jetzt auch nochmal geändert hat im Laufe der vielen Jahre, ist natürlich auch, dass ich sag mal jetzt auch, also bei Berufung geht es, sollte es ja schon darum gehen, was der Einzelne sozusagen auch für eine Beziehung zu seinem Gott hat. So. Und was ich natürlich erlebt habe, ist, dass die Kirche eine sehr entscheidende Rolle dazu spielt, ist das jetzt eine Berufung oder nicht? Da geht es natürlich auch ganz massiv darum, kann der jetzt Priester werden oder nicht? Ne? Ja. So, das heißt, die Kirche legt fest, das ist eine Berufung und das ist keine Berufung. Und was du jetzt fühlst oder nicht, ist uns da relativ egal. Du bist zum Beispiel eine Frau und dann kannst du keine Berufung zum Priesteramt haben. So, und wenn du noch so vertraut mit Gott bist. Ne, so. Also das ist sicherlich dasjenige, was im Laufe der Jahre auch nochmal, was ich auch immer mehr als irgendwo übergriffig empfunden habe, dass die Kirche sozusagen von sich aus sagt, wie die Beziehung des Einzelnen zu seinem Gott eigentlich aussieht. Und das verbinde ich jetzt auch immer mehr mit dem Berufungsbegriff, den ich deshalb auch immer in einer gewissen Art und Weise auch als schwierig empfinde.
Als Mensch wirkst du auf mich, obwohl du jetzt diese Geschichte und diese Erfahrungen und diese Eindrücke auch erlebt hast in der katholischen Kirche, du wirkst auf mich innerlich versöhnt, so will ich es jetzt einfach mal sagen.
Freut mich schon mal zu hören, ja.
Dennoch gibt es für mich diese Frage, vermisst du irgendwas aus diesem früheren katholischen Leben, wie ein Ritual, eine Gemeinschaft oder eine bestimmte Form des Glaubens, wo du jetzt sagst, schade eigentlich, dass ich das nicht mehr so jetzt lebe und erlebe?
Ehrlich gesagt nicht. Also es war auch eine schöne Zeit. Also ich war 15 Jahre lang katholischer Priester, wenn man jetzt die ganze Zeit davor mitzählt, wo ich ja auch irgendwie in der katholischen Kirche war. Es war auch eine schöne Zeit. Trotz aller Enttäuschungen, die im Laufe, sagen wir mal, des priesterlichen Lebens dazukamen, war es eine schöne Zeit, wo ich natürlich auch viel gewonnen habe, gewinnen konnte. Für mich so, auch an Begegnungen, auch an Lebenserfahrung, all diese Dinge. Und trotzdem ist das für mich abgeschlossen. Also ich bin, sagen wir mal, oder habe auch die Haltung zu sagen, es war damals die richtige Entscheidung, Priester zu werden, genauso wie es irgendwann die richtige Entscheidung war, diese Sache zu beenden. So, und ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Ich glaube, also wenn ich jetzt auch andere ehemalige Priester sehe, bei einigen ist vielleicht noch etwas zu viel Nostalgie dabei, dass die Dinge hinterher trauern, die einfach auch nicht mehr sein können. Ne, so. Und die anderen gehen ins andere Extrem und sagen dann auch, ich hasse alles, was damals gewesen ist, die Kirche hat mir Lebenszeit geraubt. So. Und ich glaube, beides ist nicht gut. Ne, so. Man muss, glaube ich, die Haltung finden, zu sagen, okay, diese Lebensphase, die war da und die war auch gut, genauso wie eben auch gut war, dass sie irgendwann zu Ende gegangen ist. Und in dem Sinne habe ich da jetzt auch nichts, dem ich da jetzt auch hinterher traue. Der Beruf hat schöne Seiten, keine Frage. Neben auch schlechten Seiten, hat auch schöne Seiten. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich da ehrlich gesagt Dingen hinterher traue. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren aus dem priesterlichen Amt draußen, habe es noch keine Sekunde bereut, blicke jetzt aber auch nicht mit Hass auf diese Zeit zurück.
Seitdem dein Buch erschienen ist, hast du bestimmt viele Stimmen von Menschen gehört, solche als auch solche. Waren da manche Stimmen dabei, die dich besonders berührt haben und vielleicht sogar überrascht haben?
Ja, also erstmal solche und solche. Also die meisten Stimmen, die ich gehört habe, oder fast alle, also jetzt auch an Zuschriften, positiv. Ich weiß, es gibt auch negative, gar keine Frage. Also wenn man etwas kritisiert, gibt es immer auch negative Reaktionen, aber die äußern sich nicht. Oder nur, also ein Bekannter von mir hat so formuliert, es kann dir einer nur sehr schwer widersprechen, weil es eben deine Lebenserfahrung ist, die du schilderst. So, und Lebenserfahrung kann man schwer widersprechen. So, und insofern, es gab sehr viel positive Zuschriften und was mich da sicherlich, oder sag mal so, die meisten positiven Zuschriften waren von Leuten, die auch jetzt nicht Priester waren, aber eben in der Kirche irgendwie aktiv waren, die sich im Laufe der letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre immer mehr aus der Kirche zurückgezogen haben und die sich einfach selber fragten, ja, warum eigentlich? Was passiert da jetzt eigentlich in der Kirche? So, und da war immer schön, die Reaktion zu bekommen, dass mein Buch denen geholfen hat, zu verstehen, was da eigentlich in der Kirche seit langer Zeit passiert. Was mich am meisten persönlich berührte, waren dann vor allen Dingen Zuschriften von Priestern, und zwar von aktuellen Priestern, also von Menschen, die noch die Priester sind. Und dann vor allen Dingen von Menschen, die, ich sag mal so, die schon lange damit gespielt haben oder überlegt haben, ihren Priesterberuf zu beenden, weil sie eben auch mit sehr vielem unzufrieden waren, die aber nicht die Kraft gefunden haben, diesen Schritt zu gehen. Das erfordert natürlich eine gewisse Kraft, sich, sagen wir, aus dieser eben auch schönen Welt zu verabschieden. Zumal die beruflichen Perspektiven jetzt auch nicht überwältigend sind. Also es ist nicht so, dass, sagen wir mal, viele, dass dir der Arbeitsmarkt nach arbeitslosen Theologen schreit. So, ich hatte da sicherlich den Vorteil, weil ich eben auch als Professor an der Universität tätig war, dass sich mir da eben andere Türen öffneten, aber diese Möglichkeiten hat nicht jeder. Und die meisten fragen sich völlig zu Recht, was mache ich jetzt danach? Und da haben mir eben auch viele geschrieben, das sind dann eben Leute, die, keine Ahnung, 70, 75 Jahre alt sind, die eben auch sagen, ich kann diesen Schritt jetzt eh nicht mehr gehen, es lohnt sich nicht mehr. So, die aber jetzt nochmal aufgrund meines Buches auch nochmal gemerkt haben, dass sie da jetzt eben auch 20, 30 Jahre, wo sie damals noch hätten machen können, ihres Lebens jetzt eben auch verschenkt haben für eine Sache, die sie eigentlich nicht mehr leben wollten. Und das lese ich dann natürlich dann auch mit einer gewissen ja, Rührung und auch einem ja auch tiefen Bedauern. Viele Menschen da eben auch ein Leben führen mussten, das nicht mehr ihr Leben war.
Ist auch traurig, finde ich, wenn du so ein Leben lebst, was du zwar anders erdacht hast und auch gefühlt hast und gewollt hast und jetzt wirst du, das ist wie fremdbestimmt irgendwie. Und
ja, es ist wie fremdbestimmt und die haben auch damals noch in einem Alter, wo sie es vielleicht noch hätten machen können, auch wo es beruflich noch interessant war und sie noch eine mit entsprechenden Beziehungen an Familie gründen könnten und so weiter, hatten sie damals eben aus unterschiedlichsten Gründen diese Kraft nicht gehabt und haben dann über viele Jahre sozusagen sich irgendwie dann auch so durchgeschleppt. Und das dann zu lesen, macht natürlich dann irgendwie auch traurig. Und auch gegenüber diesen Menschen, die da jetzt auch unter Umständen viele Jahrzehnte eben ja etwas Leben für ein Leben führen mussten, das eben irgendwie nicht mehr ihres war, sie aber auch nicht die Kraft hatten, für sich nicht die Möglichkeit sahen, einfach da ins kalte Wasser zu springen. Ohne diesen Sprung geht's eben nicht. Und ins kalte Wasser zu springen ist eben auch nie schön.
Wenn du natürlich, wie du sagst, 75 oder älter bist, dann sagst du natürlich, kann ich mir das noch antun? Bringt das überhaupt noch was?
Ja, bringt es noch was, genau. Aber diese Menschen blicken dann eben auf 20, 30 Jahre zurück, wo sie schon auch gesehen haben, okay, ich konnte es halt nicht tun, ich mache es weiter, weil ich eben nicht die Kraft habe, sozusagen auch in diese Ungewissheit hineinzuleben. Ne? So ist eine große Ungewissheit. Man verliert ja sein bisheriges Leben. Ne, so, man ist ja, also Priester ist ihm da eben auch nicht nur ein Beruf, sondern eben auch schon, man sagt immer eine Berufung, ist immer das Stichwort, aber es ist eben auch ein gesamtes Leben, das da ausgefüllt ist mit dieser Tätigkeit und auch mit diesem Grundverständnis, was man vom eigenen Leben ja auch haben will. So, und sich davon zu verabschieden, ist nicht einfach und es wird auch nicht einfacher, wenn die Alternative eben jetzt auch beruflich und finanziell, das darf man ja alles nicht unterschätzen, sehr ungewiss aussieht.
Ja, klar. Wie war es denn für dich? Du hast es gerade gesagt, man verliert sein bisheriges Leben und man fängt ja ganz neu an. Ich will jetzt nicht sagen bei Null, weil man hat ja sein Wissen, man hat seine Ausbildung, man hat seine Erfahrungen. Das ist ja was, was man auch in sich trägt als Persönlichkeit. Aber wie war es für dich? Wie war dieser Neustart bei dir?
Ja, also erst einmal bin ich jemand, der auch im realistischen Sinne nicht gerne ins kalte Wasser springt. So, das gilt eben auch für die Situation. Ich wollte das Ganze auch in dem Sinne gut vorbereiten. Am besten natürlich im Idealfall, man springt direkt in einen neuen Beruf rein. So, und die Möglichkeit, das musste ich auch feststellen nach einigen Versuchen und vielen Monaten, die war nicht realistisch. Man kann sich als Priester nicht auf offene Stellen bewerben. So, man hat natürlich ein Interesse, dass, ich sag mal, jetzt auch der Bischof möglichst spät davon erfährt, dass man sich da umorientieren will. Weil, um es ganz konkret zu sagen, ich hätte eine Professur. So, und hatte natürlich auch Interesse, dass diese Professur zumindest so lange weitergeht, bis ich auf neuen sicheren Füßen stehe. Allein schon deshalb, damit, ich sag mal, jetzt auch meine Kriegskasse noch ein bisschen gefüllt ist für den Übergang, der in jedem Fall ja hart wird. Und jeder Monat sozusagen, wo der Bischof vorher von etwas erfährt, sind dann auch Professorenmonatsgehälter weg. So, insofern hat man ein gewisses Interesse. So. Und wenn man sich dann bewirbt irgendwo, ist natürlich immer im Hintergrund, ist in dem Sinne eine Öffentlichkeit, der Bischof kann davon erfahren. So, und in dem Sinne ist es dann auch sehr schwer, wenn man jetzt nicht gerade einen Personalchef einer großen Firma kennt, persönlich immer sehr schwer, den Absprung sozusagen auch dann schon in dem Sinne beruflich geklärt zu haben, bevor man irgendwann zum Bischof geht und dir mitteilt, dass man sich immer umorientieren will. In dem Sinne hatte ich jetzt keinen Plan B, sondern irgendwann war für mich klar, ich will kein Doppelleben führen, sondern mich eben für die Frau entscheiden und bin dann zum Bischof gegangen. Und dann war die Überlegung natürlich, was machst du jetzt? Und meine Idee war, ich war ja in meiner Tätigkeit als Priester immer zweigleisig unterwegs, in dem Sinne, dass ich zum einen in der Praxis war, also in den Kirchengemeinden, so im konkreten Leben vor Ort, also Tätigkeit als Priester in der Kirchengemeinde, aber auch als Professor an der Universität. Und diese Mischung von Theorie und Praxis hat mir eigentlich mal so gut gefallen. Und daraus erwuchs dann eben die Idee, ich sag mal, über die Tätigkeit als Berater, sowohl an den Universitäten als Dozent, aber auch in Tätigkeit als Berater, diese Mischung von Theorie und Praxis noch weiterhin leben zu können. Das erforderte nochmal ein paar Zusatzqualifikationen. Ne, so, aber da war natürlich die Sache für mich schon leichter, dass ich da einfach auch einige akademische Titel mit anschieben konnte. Das hat mir natürlich dabei geholfen. Das hat natürlich einige Türen geöffnet, aber die sieht man erstmal nicht.
Also es war schon erstmal so ein Paddeln, so habe ich dich jetzt wahrgenommen.
Es war erst einmal natürlich ein Paddeln. Es war erst einmal ein Paddeln und erst einmal, man geht zum Bischof, teilt das Ganze mit. Dann gibt es drei Monatsgehälter als Abfindung sozusagen auch und das war es dann. Es gibt kein Arbeitslosengeld und da muss man eben schauen, dass man gut unterkommt. Und was natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, ist, wenn es wie bei mir auch noch eine Partnerin gibt, in welcher finanziellen Lage ist dann auch die, oder beruflichen Lage ist die Partnerin. Meine Partnerin war eben auch an der Universität tätig, nur mit einem befristeten Vertrag, was jetzt auch nicht erst einmal die glorreiche Perspektive bietet. Das hat sich mittlerweile ja auch alles anders entwickelt, aber in dem Augenblick war auch da nur ein befristeter Vertrag vorhanden. Mhm. Insofern war das dann auch schon durchaus ein Sprung ins Ungewisse, den man aber gehen muss. Also da würde ich auch sagen, wäre es, glaube ich, auch ein Fehler, davor zurückzuschrecken. Und ich kenne viele ehemalige Priester. Ich weiß, es ist immer unterschiedlich, leicht oder schwer, wie diese Leute alle untergekommen sind. Aber so ich das überschaue, sind alle früher oder später irgendwie untergekommen. Insofern das geht.
Wenn ich dir so zuhöre und dich jetzt auch so sehe im Zoom, Michael, dann merke ich oder meine ich zu merken und auch zu spüren, dass du sagst, der Weg hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Du hast ja vorher auch gesagt, es war nicht falsch, dass ich es diesen Weg begangen habe und dass ich es studiert habe und dass ich das Priesteramt gelebt habe und praktiziert habe. Es war jetzt aber auch nicht falsch, dass ich gegangen bin. Also für mich fühlt es sich so an, dass du sagst, so wie es jetzt ist, ist es für mich in Ordnung. Es ist etwas, was sich gut entwickelt hat und dieser Idealismus, mit dem ich reingegangen bin, mit dem bin ich vielleicht auch wieder rausgegangen und jetzt hat mein Weg sich einfach anders geformt. Ist das so, Michael?
Ja, so in der Richtung ist es schon. Doch. Also es ist natürlich, es ist Arbeit. Es ist jetzt nicht so, dass man, ich sag mal jetzt auch eine Frau, also bei mir zumindest nicht, in anderen Fällen mag es anders gewesen sein, nicht so, man lernt eine Frau kennen und am nächsten Tag entscheidet man sich, diesen Beruf aufzugeben. So, mhm. Ist natürlich eine Wühlarbeit in einem selber. Es gab schon vorher natürlich, ich sag mal jetzt auch eine große oder eine immer mehr wachsende Distanz von mir zur Kirche, die dann eben für die Entscheidung gesorgt haben, als die Frau dazu kam. Und trotzdem war es natürlich dann immer noch so, dass dann eine entsprechende Wühlarbeit begann, zusammen mit der Frau natürlich auch, aber hauptsächlich natürlich auch alleine. Was ist jetzt für dich die richtige Entscheidung? Mhm. Und für mich war schon klar, dass eine Entscheidung kommen muss, weil auf Dauer ein Doppelleben, eine Weile macht es irgendwie auch Spaß und hat einen gewissen Reiz, aber ehrlich gesagt, auf Dauer ist es unschön. Mhm. Und man wird auch auf Dauer natürlich in einem solchen Doppelleben nicht, ja, eigentlich beiden Seiten nicht gerecht. Wieder dem kirchlichen Amt, das eben auch von einer gewissen Wahrhaftigkeit getragen werden sollte, aber auch nicht der Beziehung zu dieser Frau, also, die ja immer noch einen gewissen Vorbehalt hat, diese Beziehung. So, insofern war für mich auch klar, eine Entscheidung muss in einer begrenzten Zeit her. Die habe ich dann auch getroffen, finde sie auch nachher die absolut richtige Entscheidung. Aber das war natürlich ein Ringen, das dem vorausging.
Das glaube ich schon. Wobei ich die Entscheidung zu deiner Frau, also dass du dich auch zu deiner Frau bekannt hast und sowas, das war für mich eher so der Auslöser, dass du raus bist. Die Ursache ist eine ganz andere. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. So habe ich
das. Ja, natürlich, dann die Ursache. Also ich wurde auch von vielen Menschen schon gefragt, irgendwie, ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn du diese Frau nicht kennengelernt hättest?
Wärst spannende Frage.
Mhm. Wärst du dann noch Priester geblieben? So. Und meine Antwort darauf ist ja. Sehr wahrscheinlich auf Dauer dann so gelaufen. Ich hätte dann als Professor irgendwelche Bücher veröffentlicht, die durchaus kritisch zur Kirche sind, und irgendwann hätten die mich rausgeworfen. So, aber bis dahin wäre ich Priester geblieben, weil natürlich meine persönliche Lebensführung, wenn das Thema Frau sich ähnlich stellt, davon ja gar nicht betroffen war.
Ja, klar.
Also als Professor an der Universität kann man ja auch ganz gut leben, so ist es ja nicht. So, und wenn dann die Frage der Frau sich ähnlich stellt, dann kann man auch mit einer gewissen Kritik an der Kirche, ich sag mal, eine Weile irgendwie weiterkommen. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo die Kirche natürlich sagt, hör mal, gehörst du jetzt noch zu uns oder nicht? Und dann hätte ich auf meine Meinung, auch an meiner Kritik nicht verzichtet und wäre nach einigen Jahren rausgeworfen worden, wahrscheinlich, weil auch Professoren, die jetzt zu kirchenkritisch sind, ja auch durchaus entfernt werden. Das wäre dann wahrscheinlich auch mir nach einigen Jahren passiert. Dadurch, dass ich die Frau kennenlernte, ist dieser Prozess sozusagen nochmal deutlich beschleunigt worden und hat natürlich nochmal für eine deutlich frühere Entscheidung gesorgt.
Mhm. Aber dennoch, wenn ich dir so zuhöre, Michael, dann merke ich, dass du die Kirche auf einer Seite sehr scharf kritisierst, auch zu Recht, so nehme ich es zumindest wahr. Auf der anderen Seite meine ich aber auch wahrzunehmen, dass du sie liebst, immer noch, die Kirche. Und jetzt meine Frage an dich, was muss man an etwas lieben oder geliebt haben, um ehrlich mit ihm abrechnen zu können, um trotzdem nicht, weißt du, hart oder in Hass umzuschwappen, sondern trotzdem noch diese Balance einigermaßen zu halten zu können?
Ja, es ist, glaube ich, erst einmal hat die Kirche ja viele Jahrzehnte meines Lebens bestimmt. So, ich war Mann der Kirche oder Junge der Kirche von Geburt an. Und es gab einfach dadurch natürlich eine sehr enge Bindung an die Kirche. So, und ich glaube, diese Bindung muss man eben natürlich auch akzeptieren, auch wenn man, sagen wir mal, ein Stück weit diesen Riss gemacht hat, also dieses Amt verlassen hat, trotzdem akzeptieren, okay, es gibt noch eine Bindung. Es gab natürlich, als ich damals dann das Priesteramt aufgab, Anfragen oder verlockende Angebote von evangelischer Seite, also von der, nennen wir sie mal, der konfessionellen Konkurrenz. Komm zu uns rüber, du kannst doch gerne evangelischer Pfarrer werden. Dann hast du einen Job und alles ist gut. Und ich habe dann damals gesagt, dass ich das nicht machen könnte, weil jemand wie ich, der jetzt auch derart, sagen wir mal, in diesem katholischen System groß geworden ist und auch Teil dieses Systems war, entweder bleibt er katholisch oder wird antikatholisch. Aber er wird nicht evangelisch.
Mhm.
So, das heißt, ich kann jetzt keine andere konfessionelle Kultur wie die evangelische Kultur so verinnerlichen, dass ich glaubwürdig ein Pfarrer werden könnte. Entweder katholisch oder antikatholisch. Aber auch antikatholisch bleibt ja an katholisch gebunden. Ich glaube, es wichtig ist eben auch zu akzeptieren, dass es diese Bindung gibt und dass mich da auch vieles geprägt hat, was ja noch bei mir präsent ist und da ist. Also ich bin in dem Sinne ja noch weiterhin katholisch. Weil diese Prägung, die jahrzehntelang mein Leben bestimmt und verändert und geprägt hat, ja auch noch weiterhin da ist. Das ist ja, glaube ich, eh so. Wir alle haben ja ganz, ganz viele Bindungen. So, ne, zur Familie, zu Partnern. So. Es gibt ja keinen Menschen, der gar keine Bindung verspürt. Zu nichts. Das geht ja gar nicht. Die Frage ist nur, woran fühlen wir uns gebunden und wie gehen wir damit um, wenn wir merken, dass bestimmte Bindungen nicht mehr gut sind?
Mhm.
So, sind wir dann in der Lage, die Bindungen so weit abzunabeln, dass wir uns dann wieder besser fühlen. So, aber Bindungen gibt es ja immer in unserem Leben. So, und ich glaube, wenn man das akzeptieren kann, dann fällt auch leichter, eben damit zu sagen, okay, diese katholische Bindung, die war intensiver, die ist aber noch weiterhin präsent. Und ich habe sie, sagen wir jetzt, auch so gestaltet, dass ich damit auch gut leben kann.
Mhm. Mit der Bindung, das bringt mich jetzt zu der Frage, die ich dir einfach wirklich stellen muss, Michael. Glaube und Kirche. Also ich trenne das extrem, weil das eine für das andere mich nicht unbedingt bedeutet irgendwie, dass es zusammengehört. Muss es nicht, kann es,
ja,
muss es aber nicht.
Ja, ja.
Wie ist es bei dir? Also du sagst, du bist noch katholisch. Da, zwei Fragen an dich. Würdest du sagen, du bist noch gläubiger Katholik? Und die zweite Frage, das wäre die erste Frage, und die zweite Frage, hast du deine zwei Söhne jetzt auch katholisch taufen lassen?
Zur ersten Frage, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich sehe mich schon irgendwie als gläubiger Katholik,
mhm,
aber ich glaube nicht mehr in dem Sinne, wie die katholische Kirche mich gerne sehen würde. Mhm. Um es mal so zu formulieren. Also ich sehe mich schon irgendwie als katholisch sozialisiert. Ich lese immer noch gerne Augustinus und irgendwelche theologischen Autoren, so ist er nicht. Kann aber in dem Sinne nicht mehr akzeptieren, was die Kirche über den Menschen, über sich selbst oder über Gott sagt in vielen, mhm, Dingen. Also insofern ist da auch eine große Distanz. Und das Glaubensbekenntnis zum Beispiel in allen Dimensionen könnte ich jetzt heute nicht mehr unterschreiben.
Mhm.
So, also insofern, ich glaube noch, dass es irgendwie etwas Göttliches gibt, aber nicht mehr an einen Gott, ehrlich gesagt, wie ihn die katholische Kirche in allen Details beschreibt. So, insofern fühle ich mich irgendwie noch katholisch, aber da gibt es natürlich schon eine gewisse Distanz. Und was meine Söhne betrifft, ja, die sind beide katholisch getauft. Das dann schon noch, der eine noch in Dortmund, der andere hier in Rotterdam. Aber sagen wir jetzt auch, wir nehmen jetzt am kirchlichen Leben, am kirchlichen Gemeindeleben nicht mehr teil, also gehen jetzt nicht regelmäßig zum Gottesdienst. Und aus dem Grunde, ehrlich gesagt, entfallen jetzt auch irgendwie die nächsten Schritte, also zum Beispiel jetzt die Erstkommunion, die ja eigentlich anstehen würde jetzt auch für unseren Älteren, weil einfach da etwas gefeiert würde, was er selber auch nicht mehr lebt und nicht mehr versteht. Mhm. So, also wir, es ist schon so, dass wir ihnen noch christliche Inhalte nahebringen. Also wir besichtigen auch Kirchen, alte Kirchen an besonderen Orten und so weiter. Erzählen ihnen auch, was dargestellt ist an diesen ganzen Abbildungen, die Geschichten und so weiter. Insofern werden sie auch mit dem christlichen Kontext groß, versuchen auch so das Gute am Christentum vorzuleben und nahezubringen, sind aber jetzt nicht mehr in der Kirchengemeinde irgendwie angebunden. Und insofern lassen wir unsere Söhne da jetzt auch nicht in etwas reinwachsen, wo wir selber uns nicht mehr mit verbunden fühlen.
Ist vielleicht auch in Rotterdam leichter als vielleicht in ein oder anderen Gemeinde in Deutschland? Weil ich hatte dich so verstanden, dass Rotterdam sehr, wie kann man das jetzt sagen, das ist nicht antichristlich, sondern es ist einfach nicht mehr christlich, oder?
Es ist säkularisiert, es ist nicht mehr christlich. Ja, es ist schon so, dass das, ich sag mal jetzt auch gut, innerhalb von Deutschland ist die Situation auch eine andere. Also in einigen Teilen Bayerns ist natürlich das Christentum noch mal deutlich präsenter als zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Aber auch in Bayern bröckelt es insofern. Und in Niederlanden ist die Situation noch mal eine andere. Man muss zum Beispiel jetzt hier sagen, gerade auch in Rotterdam ist Kirche in der Öffentlichkeit verschwunden. Mhm. So, es ist einfach nicht mehr da. Es gibt noch ein paar Schulen, die in kirchlicher Trägerschaft sind. Ansonsten ist Kirche als öffentliche Institution nicht mehr wahrnehmbar. Ob es ein Bischof sich äußert oder der Leiter der indischen Gemeinde, das wird in der Öffentlichkeit genauso wenig wahrgenommen und spielt keine Rolle. Insofern, und auch in der Schulklasse zum Beispiel, wo mein älterer Sohn hingeht, von den 25 Kindern, ich vermute mal, ist er der einzige Katholik. Da gibt es noch ein paar Calvinisten, 4, 5, dann vielleicht 6, 7 Moslems und die anderen sind nichts. Ne, so. Und man muss auch sagen, es funktioniert.
Also würde ich gerne korrigieren. Sind nicht nichts, sondern sind Agnostiker oder Atheisten.
Sind Agnostiker, also ich meine, es ist konfessionell gebunden. Ja. Genau. Und man muss sagen, es funktioniert. Also es ist jetzt so nicht so, dass die Leute was vermissen würden. Und ehrlich gesagt, ob jetzt im tiefkatholischen Bayern oder hier im nicht christlichen oder nicht katholischen Rotterdam, es gibt überall gute und schlechte Menschen in ähnlicher Anzahl, muss man so zu formulieren. Und das Argument, was oft auch angeführt wird, von der Kirche, aber auch von der Politik, gerade auch von den Unionsparteien zum Beispiel, die Kirche muss weiterhin in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, weil sonst die Moral der Gesellschaft runtergeht, ist ehrlich gesagt Propaganda. Also ich sehe hier in den Niederlanden zum Beispiel auch, die Kirche spielt in der Öffentlichkeit keine große Rolle und trotzdem gibt es hier genauso gute oder schlechte Menschen wie auch in den christlicheren Ländern oder in den christlicheren Regionen Deutschlands. Das Argument zählt nicht.
Das sehe ich so wie du. Also dieses Menschsein, das hat mit Kirche an sich nichts zu tun.
Ja, also die Kirche kann auch Gutes tun. Ich sage jetzt nicht, dass die Kirche für die Moral völlig belanglos ist. Die Kirche hat auch viel Gutes getan im Laufe ihrer Geschichte. Sie kann heute Gutes tun im sozialen Bereich. Sie kann auch heute Gutes tun mit dem Hinweis auf die Nächstenliebe, auf viele moralische Dinge, die notwendig sind. Aber man muss sich eben auch klar machen, auch mit dem, was die Kirche Gutes tut, kann sie das glaubwürdig gar nicht mehr machen, solange das Ganze schlecht in ihr auch passiert. Wie will sie ein gutes Menschenbild nach oben, nach vorne stellen, wenn das Menschenbild, das sie selber lebt, Thema Missbrauch beispielsweise, in ihrem eigenen Inneren überhaupt nicht gelebt wird? Dann ist auch ihre Stimme nicht mehr wahrnehmbar. So, und das gilt ja auch in Deutschland. Also welches moralische Gewicht hat die Kirche in Deutschland, wenn die Moral in ihrem eigenen Inneren derart von die Hunde geht?
Michael, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zu deinem Buch, zu deiner Entwicklung?
Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Nein, muss ich passen?
Musst du passen? Du weißt ja, ich beende das Podcast-Gespräch immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, ich habe wieder für dich auch 4 Fragen mal vorbereitet oder Sätze mal vorbereitet, die du gerne zu Ende bringen darfst. Ich weiß, dass du das schaffst. Du bist ja sehr eloquent. Deswegen würde ich einfach mal starten und ich bin gespannt, wie du den Satz zu Ende bringst. Jo?
Leg los.
Leg los, gut. Christlicher Glauben und Menschsein.
Christlicher Glauben und Menschsein können und müssen sich beeinflussen.
Kirche und Mensch
können und müssen sich mehr beeinflussen, als sie dies tun.
Die Zukünfte der Kirche
sehen so aus, dass die Kirche nicht völlig verschwinden wird, aber in einer Größenordnung existieren wird in wenigen Jahrzehnten, wo sie gesellschaftlich kaum noch wahrnehmbar ist.
Last but not least, es ist an der Zeit.
Es ist an der Zeit, dass die Kirche schonungsloser als bisher auf sich selbst schaut, damit sie in der Lage ist, nötigen Veränderungen anzugehen. Also Veränderungen, gute Veränderungen setzen voraus Selbsterkenntnis. Und das war vielleicht auch der Zweck, den mein Buch haben sollte. Also ich wollte der Kirche mit diesem Buch ja nicht schaden, sondern der Kirche bzw. einigen Menschen in der Kirche helfen, in dieser kirchlichen Selbsterkenntnis voranzuschreiten. Also zu wissen, was bin ich eigentlich was sind wir eigentlich als kirchliche Gemeinschaft? Und das zu wissen, setzt voraus, irgendwann die Kraft zur Veränderung aufzubringen.
Ich danke dir, Michael.
Ich danke dir.
Und dann sage ich einfach mal bis bald, Michael.
Bis bald. In dem Sinne, mach's gut. Schönen Tag noch.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?